Der Pan war so ein witziger griechischer Gott, der war ein Schlingel, ja, wollte immer die Nymphen im Weiher verführen und eine hat sie halt einfach nicht verführen lassen.
Willkommen bei der Podcaster Bendy Chuck.
Willkommen bei der Podcaster Bendy Chuck.
Heute beschäftigen wir uns mit Pan Art. Alles Kunst. Und da gibt es einen Mann, der international sich einen Namen gemacht hat, nämlich der Erfinder, der Begründer der Panart, Matthias Baumgartner alias Masu. Hallo Matthias.
Hallo, grüß dich, Bandi.
Es ist mir eine besondere Ehre, dass wir heute diesen Podcast gemeinsam aufnehmen. Du bist sehr, sehr bekannt, dein Haus am Bodenwald, das sogenannte Bilderhaus, und du bist seit vielen, vielen Jahren aktiv. Ich hatte auch schon das Glück, bei dir einen Kurs machen zu dürfen, wie viele andere. Erzähl mal, wie bist du selbst zur Kunst gekommen oder vielleicht, was ist denn Kunst für dich persönlich?
Ja, also wenn man meine Homepage anschaut, steht da, Kunst ist hinderlich. Aber steht dann klein dabei, die Malerei ist in Licht, Farbe und Form umgesetzte Liebe. Was Panart ist, ja, oder wie ich dazu kam, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe im Kindergarten eine Pietà von Michelangelo, da war, hing ein Foto, habe ich nachgemalt mit Buntstiften oder gezeichnet. Und die Kindergärtnerin haben die Hände zusammengeschlagen und meine Mutter hat die Hände zusammengeschlagen, haben das ganz toll gefunden. Ich habe mir es dann später angeschaut, es war ganz, ganz schreckliches Gekrätzel, ein furchtbarer Verhau. Aber dieses Lob hat mich irgendwie beflügelt, ja, irgendwie weiterzumachen und habe dann mit 15 exzessiv oder also ganz toll oder wie sagt man da, ja, exzessiv zu malen begonnen.
Also während der Pubertät, wo viele aufhören leider.
Ja, habe ich zu malen begonnen und habe dann bei kleineren Sachen mitgemacht, ja, also. Und dann hatte ich natürlich das Glück, die Ausbildung in der HTL in Wien, die Abteilung Musterzeichner, später Designer, hat man das später Designer genannt. Und wir hatten ganz tolle akademische Maler als Lehrer und wir hatten Aktzeichnen am lebenden Modell und was gut, was also ganz toll. Wir sind einmal in der Woche ins Palmenhaus gegangen, Blumen malen und zeichnen. Einmal in der Woche nach Schöbrunn Tiere zeichnen, ja. Und natürlich hatten wir das Pech, dass wir nur 4 Burschen waren und 20 Mädchen, ja. Das war sehr lustig.
Ja, also das glaube ich, ja.
Gemeinsamen Vater.
Weil aufgewachsen bist du ja in Wien.
Nein, ich bin in Krems aufgewachsen, Krems, in Krems, okay, an der Donau. Ich bin in Wien geboren, mhm, und in Krems an der Donau verbrachte ich meine Kindheit, weil meine Mutter ging mit mir als Dreijährigem nach Krems, um dort ihren Job als Bibliothekarin zu machen. Und mit 15 kam ich dann wieder zurück nach Wien, lebte in Heimen und Internaten, war aber, meine Freude hat mir gut getan, es wurde nicht ausgenützt oder missbraucht oder so, ja, mhm, wie man so oft hört. Das war, genau, ja, eine tolle Zeit, ja.
Schön.
Und Wien sowieso.
Und wann bist du dann nach Vorarlberg gekommen?
Ja, da kam ich relativ früh nach Vorarlberg, 1965.
Okay, und seitdem lebst du unter anderem hier?
Seitdem lebe ich da und das ist meine Heimat geworden. Ich bin sehr zufrieden und hätte das nicht erreicht, was ich in Wien sicher nicht, ja, oder in Umgebung, weil hier war das textile Hochzentrum, da konnte ich als Designer arbeiten.
Du hast meines Wissens in Mundlix gearbeitet, wo auch Friedensreich Hundertwasser ein bisschen seine Spuren hinterlassen hat.
Nein, mit dem Chef dort hatte ich sehr gute Beziehungen, den Herr Bischof, aber gearbeitet habe ich mehr als Gewebedesigner. Das heißt also Hemden, Vorhänge, Möbelstoffe, alles, was da anfällt, ja. Und zwar trotzdem wunderschön, weil ein Faden Zitronengelb in einem Hemd, ja, alles verändert. Mhm. Ja, also es war auch künstlerisch. Das ist einfach eine Sache des Gespüres. Ja,
also Farben begleiten dich ja das ganze Leben.
Natürlich.
Ja? Du hast auch am Bodenwald einen Tank mit, weiß nicht, 1000 Liter Farben, ja, die auch ganz einen besonderen Geruch haben, eine ganz besondere Konsistenz. Ja. Kann man das so sagen?
Naja, früher hatten sich die Maler die Farbe selber oder die Meister sozusagen selber gemischt oder haben es die Lehrlinge mischen lassen Und es ist für jeden Maler gut, wenn er seine Farben selber erzeugt und mischt. Und da kann man alles Mögliche reintun. Und das ist ein total spannendes Gebiet. Und eigentlich hatte ich es nie im Griff. Also meistens haben die Farben mich im Griff, die machen mit mir, was sie wollen, ja. Aber das Gespür für was ist drinnen, ja, was ist in dem Grün drinnen, da ist es ein warmes Blau drinnen oder ein kaltes Blau, das hat man so, kriegt man dann sofort raus. Ja.
Und der Geruch ist so nach faulen Eiern?
Ja.
Was ist denn dein Geheimrezept bei den Farben?
Es ist so, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist eine biologische Farbe, die sich in der Natur selber abbaut. Und die besteht aus Getreidekleister. Und natürlich kommen dort Bakterien rein, die Fäulnisgase erzeugen, wie zum Beispiel Ammoniak oder anderes. Ja, nicht, es sind Lebenselemente, diese Gase, sind nicht giftig oder irgendwas, weil es in so kleinen Mengen, aber es stinkt halt. Ja. Und man muss halt schauen, dass dann das Bild nicht stinkt. Ja, dann kann man es nirgends aufhängen. Ja. Also, aber die stinken nicht, die werden fixiert und gefirnisst und liebevoll behandelt. Und ich halte Bilder für Menschen, Wesen, ja, die sprechen und lachen und traurig sind. Und darum male ich immer unter jedes Bild ein Unterbild. Das Unterbild ist für mich das Wichtigste. Es gibt bei mir kein Bild ohne Unterbild, weil das sind die Muskeln, das sind die Nerven, das sind die Fasern und was auch immer da im menschlichen Körper vorhanden ist.
Sprich, keine weißen Leinwände, das gibt es bei dir nicht.
Nein, also weiß macht sowieso jede Farbe müde. Wenn, dann müsste man Naturfarbe nehmen. Also das heißt ein leichtes Off-White oder Beige. Aber noch besser ist, man legt ein Unterbild drunter und das hilft dann mit, das Bild zu bewegen. Und das ist natürlich sehr rhythmisch, das Unterbild, und sehr, sehr wild. Und dann kann man ein Gesicht drauf malen und das Unterbild kommt dann durch und setzt das Gesicht in Bewegung. Und wenn ich das gleiche Gesicht auf eine weiße Leinwand male, dann ist immer gleich fad. Es hat keine Nerven drunter und keine Muskeln, die das Gesicht verziehen, ja, so ungefähr.
Du als Begründer der Panart, erklär mal unseren Hörern, was ist Panart, wie ist die entstanden, und du hast ja dein Wissen an viele, viele weitergegeben.
Ja, es waren schon sehr, sehr, sehr viele Menschen und ich war da sehr, sehr fleißig tätig. Ja.
Wann ist die entstanden, die Panart?
Die Panart ist entstanden vor ungefähr 30 Jahren, ich müsste zurückrechnen. Ja, also jetzt, 1985 oder so ist die schon entstanden. Und die Pan ist das altgriechische Wort für alles. Und Art ist das moderne Wort für Kunst. Und Panart heißt alles Kunst, heißt aber im Grunde genommen, dass jeder Mensch eine künstlerische Gabe mitbekommen hat. Vom lieben Gott. Ja, sagen wir mal so. Er hat vom lieben Gott eine künstlerische Gabe mitbekommen und es gibt niemand, der nicht seines hat. Nur oft geht's verloren, ja, in einem Satz von einer Lehrperson. Ich greife die Lehrer nicht an, ich bewundere sie sogar, dass sie das alles aushalten. Ich sage nur, oft geht's verloren, wenn jemand sagt, das ist nichts, was du da gemacht hast. Und man muss das dann wieder rauskitzeln, was eigentlich da ist. Und das ist so vielseitig, das kann sein, auf Leder arbeiten oder mit Leder arbeiten oder Leder übereinander türmen oder Steine übereinander türmen. Es ist vollkommen egal. Jeder hat seines. Also es ist gerecht verteilt. Ich habe noch nie jemand gekannt oder ist noch nie jemand zu mir gekommen, dem alle gesagt, ich kann nichts. Ja, habe gesagt, du musst das nicht können, du hast es schon. Ah, du hast es schon. Und das hat immer funktioniert. Drum kam dieses Wort Pan. Alles.
Ja.
Ist natürlich ein Pan, der Hirtengott. Ja, ist ein weiter Begriff. Ja, da könnt ihr auch noch Geschichte drüber erzählen, aber das würde dann zu lang.
Na, kannst du gerne. Wir haben Zeit, ja.
Ja. Naja, der Pan war so ein witziger griechischer Gott. Der war ein Schlingel. Ja. Wollte immer die Nymphen im Weiher verführen und eine hat sie halt einfach nicht verführen lassen. Und dann hat er sie in ein Schilfrohr verwandelt. Und das Schilfrohr schnitt er dann in verschiedenen Längen und es entstand die Panflöte.
Okay.
Und immer wenn er die gespielt hat, hörte man diese Nymphe singen.
Ja, also passt ja auch irgendwie zu deiner Kunst.
Das gehört dazu. Ja. Wir haben wirklich diese Nymphe singen gehört in der Malerei, weil wir konnten es nicht können. Mhm. Es passierte einfach. Ja. Und das war natürlich schon auch die
Seligkeit. Es entsteht während dem Tun.
Ja, es ist so, die große Seligkeit entsteht erst dann, wenn das Bild dich malt, nicht wenn du das Bild malst. Weil du fängst an und plötzlich übernimmt das Bild die Führung und du lässt dich durchführen und du denkst, was passiert da? Und oft bist du auch irgendwie entsetzt, ja, weil und dann habe ich immer gesagt, beruhige dich, ja, weil das Bild macht schon richtig. Es bist ja nicht du, du bist nur der Ausführende. Mhm. Du machst das, was dir das Bild zuspielt. Ja, und so entstand was ganz Wunderbares. Es waren dann 16 verschiedene Techniken. Ich habe auch versucht, ein Buch drüber zu schreiben. Vielleicht gelingt es mir noch, es herauszubringen. Ich würde dann Verschiedenes weglassen, was dann mehr in die Bastelarbeit hineingeht mit Metallblechen oder irgend sowas. Ja.
Aber es ist so die Technik nass in nass auch ein Teil davon?
Ja, also du kannst alles mit der Panhardt-Farbe machen in diesen 16 Techniken. Ja. Mhm. Und die Panhardt-Farbe ist wirklich eine wunderbare Farbe, die lebt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also
du hast Kurse gegeben und hast dann Panhardt-Lehrer ausgebildet, die dann das im Schneeballsystem weitergegeben haben. Und so quasi weltumspannend, kann man sagen,
ja,
die Panhardt also hat sich dann
vervielfältigt. Ich ging bis nach Amerika rüber.
Okay.
Und ich muss sagen, es war ein großes Geschenk. Es war ein großes Geschenk, weil ich darf gar nicht die Zahl sagen, mit wie viel ich gemalt habe. Ich hatte ein riesengroßes Atelier mit 490 Quadratmeter da in Feldkirch. Ich hatte auch ein Atelier in Brüssel und ein Atelier in Rottweil. Und die Leute kamen und es war unglaublich.
Hast du eine Zahl im Kopf, wie viele das waren?
Also es waren auf jeden Fall 2000, weil so viel hat Dresden aber eingespeichert.
Okay.
Und man hat mir gesagt, das ist eigentlich gar nicht möglich, was du gemacht hast. Und meine Frau sagt zu mir, es ist nicht möglich, was du machst, weil es kann niemand machen. Aber jetzt hat sich's beruhigt. Jetzt bin ich 79 und jetzt trete ich.
2026 wirst du 80, oder?
Ja.
Aber du hast extrem viel Energie gehabt, dein Leben lang.
Ja.
Wie viele Bilder hast du denn gemalt? Ich glaube, das geht auch in die Zehntausende. Das kommt schon hin, oder?
Ja, ich würde sagen, das wäre ein bisschen hochgegriffen, aber ein paar tausend sind es.
Und du hast überall gemalt, Stichwort Art Hotel Mazou, das ist, glaube ich, in Brüssel.
Ja.
Ja.
Ja, das war eigentlich das Five Suite Avenue, ja. Five Avenue Suites, und aber draußen eine große Tafel war außen gestaltet und innen, ich weiß nicht, ob es jetzt noch existiert, aber es sind eine ganze Reihe Bilder in Belgien herum.
Also man findet deine Kunst immer wieder.
Ja.
Zentralhotel Löwen, unglaubliche viele Schulen, Kindergärten, Privathäuser. Also das ist immer spannend. Man könnte quasi Schnitzeljagd machen. Mhm. Wie ist es zu deinem Künstlernamen Mazou? Du signierst deine Bilder als Mazou gekommen. Was bedeutet das?
Also heute signieren die jungen Künstler ihre Bilder nicht mehr. Die schreiben es hinten drauf oder auf den Seitenrand. Damals war das noch so altmodisch, vor dem Jahr 2000, dass man eine Jahreszahl dahinter gesetzt hat. Also zum Beispiel ein M und ein B für Matthias Baumgartner und dann 84. Und dann hat sich das immer wieder verändert. Da wurde ich auch von meinen Kindern geschimpft. Die haben gesagt, warum veränderst du immer dein Signum? Ja, sag ich, ja, weil mir das egal ist. Signum ist nicht wichtig. Aha. Das ist die Ameise, die da unten krabbelt am Bild und die eigentlich die Schwingung stört. Und im Jahr 2000 hätte ich da 2-0 hinschreiben müssen, und also MB und 2-0, und das hat mir dann nicht gefallen und haben mit den Buchstaben herumgespielt und dann entstand dieses Mazou. Eigentlich entstand zuerst Mazou, aber Sado Mazou bin ich nicht, ja. Also entstand das Mazou und erst 2004 kam eine Amerikanerin, die war 7 Jahre in Tokio und die hat mir erklärt, dass man so an jedem Tätigkeitswort hängt. Also Titikatamas, das U spricht man nicht aus, aber der Tourist spricht es natürlich aus. Titikatamasu heißt zum Beispiel heiraten es tun. Sie hat mir ganze Listen geschrieben, aber ich habe das jetzt einfach so frei in den Raum gestellt. Ich habe die Liste jetzt letzte Woche gefunden und könnte das also wirklich wortwörtlich runterlesen und überall ist es immer so. Aber es heißt eigentlich heiraten es tun, kochen es tun, joggen es tun. Es heißt es tun. Das war mein Leben. Immer es tun, Tag und Nacht arbeiten. Ja, also es war also
mhm. Und du malst immer und überall.
Immer und überall, ja.
Ja.
Und es hat aber noch eine andere Bedeutung. Es heißt auch es heiligen oder es verehren. Und Masu ist auch der Name einer japanischen Fischreuße. Ja, es hat also viele Bedeutungen. Ja, es fängt Fische her, aber das ist nicht meine Art. Ja.
Ja.
Aber es ist spannend, wie dieses Wort zu mir, und wie war dann 2004, als der Furich das? Ich habe dieses Masu immer im Bild versteckt, weil ich habe dann angefangen, mein Signum im Bild zu verstecken. Nicht zu offen zu zeigen, weil sonst stört es die Schwingung. Ja. Und wie gesagt, ich war dann überglücklich, als ich die Bedeutung erfuhr. Ich dachte, mein Gott, das kam zu mir. Ja, das ist so ein schönes Wort. Ja, es tun. Ja. Mhm. Oder es heiligen oder es verehren. Ja. Und das ist natürlich schon wichtig gewesen für die Bilder.
Mhm. Hattest du bestimmte Einflüsse, die dein Oeuvre geprägt haben?
Ja, mein Gott, ja.
Die sich immer wieder verändern, nehme ich an.
In meiner Ausbildung haben wir jede Ausstellung besucht in Wien mit unseren Professoren. Und natürlich war der fantastische Realismus der Wiener Schule, also Hauser, Hutter, Lempten, Ernst Fuchs und so weiter. Ja, diese Leute haben uns sehr beeinflusst. Und natürlich auch Schiele, ja, die Zeichnungen von Schiele. Generell fallen mir die Fofs am besten, ja, das sind die Wilden.
Ja.
Die Wilden. Darum steht ja bei mir am Haushof, wie viele Fofs, ja, also es leben die Wilden.
Mhm.
Und das entstand ja so, dass Rodin machte eine Ausstellung und stellte eine Figur in Paris in einem Raum, ich weiß jetzt nicht genau, das Museum oder die Galerie. Und dann durften die wilden Maler von Paris durften ihre Bilder rundherum hängen. Und dann stand in der Zeitung der Meister Rodin in einer Horde von Wilden. Und da entstand dieses Wort Fofs.
Okay.
Und da liebe ich einen besonders, ist der Raoul Dufy, der rosa, roter Tisch in rosa Zimmer, das sowas konnte man damals gar nicht malen, ja, also das war unglaublich, ja. Also der.
Seiner Zeit voraus.
Ja, der hat auch in Farbflecken Pferde gesehen oder irgendwas, ja, also die ganze Banat-Malerei beruht auf Imagination, dass man in Rhythmen liest, dass man einen Bildaufbau macht und da sagt man, hoppla, da ist jetzt ein Gesicht, das nehme ich mir, ja. Und wenn ich das Gesicht gefunden habe, dann finde ich ja den Körper, weil das Unterbewusstsein geht immer an der richtigen Linie der Struktur entlang. Das hat jeder Mensch in sich, weil er sieht in einem Baumstamm einen Akt oder ein Wesen oder einen Zwerg oder irgendwas, ja, oder in einer Wolke einen Teddybären, ja. Das steckt in uns. Wir können also das, was wir kennen, können wir in eine Struktur überbringen oder die Struktur regt uns an, es zu sehen. Ja, wir vollenden es. Und wenn man ein Bild aufhängt, dann kann es passieren, oder wenn jemand ein Bild kauft und ruft, kriegt man dann plötzlich einen Anruf, ein Jahr später, ja, ich habe das Liebespaar entdeckt. Dann musst du als Maler sagen, ich habe es nicht hineingemalt, du hast das hineingemalt.
Wow.
Ja?
Ja.
Das heißt also, die Imagination ist ein wesentlicher Punkt in der Panart, mit dem haben wir immer gearbeitet. Weil oft konnten die nicht in der Hand zeichnen, aber wenn sie es in der Struktur entdeckt haben, dann konnten sie es plötzlich. Da sage ich, geh einfach nur an den Linien entlang, das Bild führt dich. Und dann plötzlich war da eine Hand, die war perfekter, als sie es selber je malen hätte können.
Mhm.
Warum? Weil er ja tausende Stellungen von Händen schon als Kind archiviert hatte. in seinem Riesenspeicher.
Ja.
Ja. Das ist eine Riesenchance. Also, viele Maler lehnen das auch ab. Ja, also, ich habe mich immer damit begeistert, habe ich was entdeckt. Ja. Und das war oft sehr schräg. So am Rande möchte ich bemerken, wir Männer brauchen keine Struktur, wir können auch in einer rein weißen Wand eine nackte Frau sehen, ja, wenn wir wollen. Ja. Das waren so die Geschichten mit den Menschen. Was haben wir gelacht? Also die Kurse fehlen mir nicht, die habe ich 36 Jahre lang gemacht, intensiv.
Mit Kindern, mit Erwachsenen.
Ja.
Und viele Frauen auch, gell? Ja, das hast du mir gesagt eingangs, dass es sehr weiblich geworden ist, die Kunst
da. Naja, man muss das auch gut verstehen, weil um die Jahrhundertwende, 18. aufs 19. oder 19. aufs 20. Jahrhundert, ja, dort bei der Wende gab es in Österreich 6 oder 7 Frauen, wo man nicht gesagt hat, du gehörst ab in die Küche, sondern du darfst malen, ja. Und das war schon ein schwerer Fehler. Und das hat sich dann eben so entwickelt und die Frauen haben das dann unglaublich nachgeholt im 20. Jahrhundert. Ja. Also Mitte 20. Jahrhundert ging es los, richtig, wo die Frauen das aufgeholt haben, wo sie gesagt haben, jetzt sind wir frei. Früher war das so, wenn eine Frau bei 4 Männern gestanden ist und die haben sie unterhalten, haben die gesagt, bitte, geh in die Küche, was hast du bei uns zu suchen?
Ja, das waren ganz andere Zeiten.
Das waren ganz andere Zeiten, ja. Mhm. Gott sei Dank ist es so, weil jetzt sind wir, kommen wir immer mehr auf ein Niveau. Und für jeden Mann ist es ein Riesenvorteil, wenn er waagrecht in die Augen seiner Frau schauen kann.
Mhm. Auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe, nicht einfach da oben schaut, das Haschel da, ja, das braucht eh nichts lernen, so ungefähr. Ja. Mhm. Doof. Ja, also.
Naja.
Na, das.
Aber du planst jetzt noch Ausstellungen?
Naja, ich sag mal so, ich habe jetzt 106 Ausstellungen gemacht oder 107. Ja, mit der letzten da in dem Kukubi, war sehr schön, war unglaublich viele Leute da. Ja, was plane ich? Ich plane meinen Abgang.
Okay.
Ja.
Aber noch nicht so bald, hoffe
ich. Nein, wenn du 80 bist als Mann, kannst du ein Jahr haben, 5 Jahre haben, 10 Jahre oder 20. Aber wenn du klug bist, rechnest damit, dass du ein Jahr hast und dann freust du, wenn du nur ein Jahr hast.
Jeder Tag zählt.
Es ist ja nicht schlimm. Nein, das zählt gar nicht.
Es
ist ja nicht schlimm.
Aber du wärst bereit, in anderen Worten.
Natürlich ist es ungewohnt, tot zu sein. Ja, man muss sich daran gewöhnen. Ja. Aber ich sage nur, mein Leben war so reich und ich konnte 3, 4 Leben, so wie du natürlich auch, schon anfangs, konnte ich in mein Leben hineinpacken.
Aha.
Und dafür bin ich unendlich dankbar, weil alles hat was Besonderes gehabt.
Mhm. Ja. Also du hast wirklich gelebt.
Ich habe wirklich gelebt. Ja.
Und das Leben ausgekostet, ja, in Facetten und Farben und Formen.
Absolut, ja. Also das war ein Geschenk. Und was jetzt noch kommt, ist eine Draufgabe, eine Freude. Aber ich muss zurückschrauben. Ich habe ja gerade vorhin zu dir gesagt, früher war ich 2, jetzt bin ich nur noch 1.
Ja.
Ja.
Aha.
Also jetzt muss ich schauen, dass
mit
ich noch...
Mit der Energie, wieder, oder?
Ja, dass ich das irgendwie gut über die Runde
bringe. Aber auf was blickst du jetzt besonders zurück aus deinen vielen Leben? Was denkst du, geht dann vor deinem geistigen Auge, wenn es dann wirklich mal aus sein sollte? Was kommt da für ein Film? Jetzt mal sehr spekulativ natürlich.
Ja.
So die schönsten oder schlimmsten, tragischen, skurrilsten Momente des Masu.
Also ich möchte gerne darüber schweigen, ja.
Okay.
Schweigen ist ein ganz großer Vorteil, man muss nichts sagen, ja. Und ich denke mal, jeder muss das mit sich ausmachen. Es gibt sehr, sehr viele schöne Dinge in meinem Leben und manche Dinge, die nicht so schön waren, aber im Grunde genommen kommt es auf eine Sequenz heraus. Ich war von allem die Ursache. Von allem war ich die Ursache. Sogar von der Welt. Ja, ich war von allem die Ursache. Ich kann auf niemand irgendwas schieben. Ich kann nur sagen, die Gesellschaft war nicht in Ordnung oder meine Partner oder meine Kinder oder irgendwie. Ich kann auf niemand was schieben oder meine Arbeitskollegen. Ich war immer nur selbst die Ursache. Mhm. Wenn ich es ganz genau nehme, war ich die Welt. Weil sie entstand erst, als ich entstand. Und das war also total spannend. Und die Beschäftigung mit dem Tod, das ist gar nicht schlimm, weil ich habe ein Bild gemalt mit einem Tod, ja, der hat die Sense in der Hand.
Mhm. Und das ist ein großformatiges Bild.
Großformatig, und drunter habe ich geistig geschrieben, du armer Tod, hast nie gelebt. Also ich habe ihm viel voraus.
Das kann er nie einholen.
Ja. Und ich muss dazu sagen, man kann sich auch Vorbilder nehmen. Also ich habe einen Brieffreund gehabt und unsere Sterbevorbilder waren zum Beispiel Seneca.
Der römische Dichter.
Nein, das war Philosoph und Philosoph Dichter, ja.
Genau.
Und
ja,
war poetisch sehr begabt, war aber auch ein Tribun. Ja, und der Nero.
Genau, Kaiser Nero.
Mhm. Und er bekam dann den Auftrag von einem Offizier, sich selbst aus dem Leben zu nehmen. Und er saß gerade unter seinen Schülern und hat dann die Hände auf den Tisch gelegt und hat seinen Dienern befohlen, ihm die Pulsadern aufzuschneiden, und ist friedlich entschlummert. Wow. Hat ihnen ein riesen Vorbild gegeben. Wir müssen uns vom Tod nicht fürchten. Da müssten wir ja jeden Tag, dürfte man nicht einschlafen in der Nacht, verstehst du?
Mhm. Ja. Genau.
Ja.
Aber ist es nicht so, dass alle Künstler an einem gewissen Zeitpunkt ihres Lebens sich mit dem Tod beschäftigen, auch in ihrer Kunst?
Natürlich. Also ich habe jetzt die evangelische Gedächtniskirche, die ich ausgestaltet habe, und die möchte ich gern für einen Monat aufsperren, weil die ist immer zu. Ja, ist eine kleine Kirche. Und
warum
ich
ist die immer zu? Ist das aus sicherheitstechnischen Gründen oder weil das, so wenige
ist
evangelische?
Die werden immer weniger.
Okay.
Das, dann geht's wie den anderen Glaubensrichtungen, die werden immer weniger. Manche werden immer mehr, aber weniger. Es ist so, ich habe Kreuzigungen gemalt, aber die blieben nur eine Stunde. Bei mir hat man sie schon geholt. Die Kreuzigung strahlt etwas aus, ja, und weg waren sie. Ja, also ich habe keine mehr. Und ich habe mir gedacht, vielleicht male ich noch mal eine Kreuzigung, eine größere. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob Jesus Christus jemals zu mir kam, aber Gott kam zu mir, ja, das schon. Ohne dem geht gar nichts. Also
bist du ein gläubiger Mensch?
Das ergibt sich automatisch, wenn du in die Bilder hineinschaust. Wenn du merkst, wie du geführt wirst und wie alles gut gemeint ist mit dir in der Kunst. Ja, alles pflegen, ja, weil man möchte den Menschen auch ein Bild geben, das sie wohnen können. Ich kann nicht ein Bild, das aggressiv ist, in ein Kinderzimmer hängen. Ja, also das wäre total fatal für das Wesen Kind, ja.
Mhm.
Oder für das.
Aber hast du jetzt ein Bild, wo du sagst, dieses Bild bedeutet mir sehr, sehr viel, es gibt mir Kraft, oder es ist aus einer besonderen Zeit in meinem Leben?
Nein.
Schwierige Frage, oder?
Nein, ich hab kein Bild. Ich habe kein Bild, weil die Bilder sind unabhängig von mir. Mhm. Also ich sag mal so, ich kann mich an Bilder erinnern, oder wenn ich mir die Fotos durchschaue, es sind ein paar tausend, ja, dann, und viele habe ich noch gar nicht einmal aufgeklebt, ja, dann kommt eine wunderbare Erinnerung, und das war dieses Gefühl, und das war der Mensch, der mich begleitet hat und an dem ich mich reiben konnte, ja, und so weiter. Aber selber erhebe ich keinen Anspruch auf irgendein Bild, das mir. Also ich kenne ja Malerkollegen, die sagen, das Bild gebe ich nie her. Und 14 Tage später ist es weg.
Ja, wirklich? Okay.
Weil das entscheidet, das Bild entscheidet, zu wem es will. Mhm. Es will ja hinaus, in die Freiheit, es will ja zu jemand, der es liebt. Und früher in den Diktaturen hat man gesagt, Kunst kommt vom Können.
Genau.
Und ich sage, ich habe das Wort umgedreht. Kunst kommt vom Können, habe ich umgedreht und sage, das Können kommt vom Handwerk, das können viele. Die Kunst kommt von der Seele, das können nicht viele. Ja, also das ist nicht so verbreitet. Aber heute weiß ich, dass jeder Mensch eben das hat, ja. Und man muss es halt nur herauskitzeln.
Und bei dir gibt es keine unverkäuflichen Unikate. Also wenn jemand ein Bild wirklich will, dann bist du auch bereit.
Kriegt er das.
Oder man kann es ja auch nochmal neu malen.
Ich kann es ihm mal schenken. Ja, neu malen kannst du es nicht, weil die Tanat-Malerei ist so verflixte Malerei, dass du eigentlich nichts wiederholen kannst. Du kannst nichts wiederholen.
Also sind alles Unikate?
Sind alles Unikate, immer. Okay. Aber auch, wenn man nachliest, in der Literatur, die über mich geschrieben wurde, ich war schon 1970er Gegner von Vervielfältigungen. Weil wir Maler, die können das viel besser und viel schneller. Also, ich habe immer ein ungutes Gefühl gehabt, wenn ich eine Druckgrafik gemacht habe und da stand dann 2-10, das zweite Blatt von 10. Wir haben das nicht notwendig. Mhm. Ja, es gibt heute Grafiker oder Künstler, wie zum Beispiel der Bucher, der macht einen Abzug und damit das war's dann. Ja, da gibt's ein Exemplar. Aber das ist vielleicht auch Eitelkeit. Ich denke mir, es reicht. Ja, was ich jetzt noch mache, ist eben die Kirche öffnen und vielleicht noch mal eine Kreuzigung machen. Und da oben der Schuppen gegenüber, der mir geborgt wurde, gegenüber vom Bilderhaus, da habe ich auch sehr lustiges Erlebnis gehabt, da kam ein Mann mit Rucksack, du kennst ihn wahrscheinlich eh, der arbeitet auch für die Presse.
Ah, das ist der Henning, ja.
Der Henning. Und der hat gesagt, dem habe ich erzählt, dass ich gern für die vielen Fahrradfahrer, die da vorbeifahren, sowas Ähnliches machen möchte, wie ich an der Donau gemacht habe. Nämlich Pocket Pictures. Die sie in die Satteltasche geben können oder unter dem Anorak drunter stecken können.
Ein kleines Bild zum Mitnehmen.
Das sind 20 auf 20 als Erinnerung. Und diese Bilder habe ich an der Donau gemacht, in der Galerie Donau Arte. Und da gingen nur 3 Leute am Tag vorbei. Aber in der Saison fuhren 40.000 Fahrradfahrer vorbei. Und dann habe ich mir das einfallen lassen mit diesen kleinen Bildern. Und wir haben ich darf die Zahl gar nicht sagen, was da mitgenommen wurde. Ja. Und ich bekam aus ganz Europa und auch die Galerie, bekam ich Rückmeldungen, wie glücklich diese Leute, ob sie noch so eins haben könnten. Wahnsinn. Aber das konnte ich nicht machen.
Kommst du nicht mehr nach, oder?
Nein, das konnte ich nicht machen. Aber da möchte das einmal so ein bisschen wiederholen.
Also vielleicht noch zum Bilderhaus am Bodenwald, ja. Das ist egal. Ja wirklich dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.
Das hast du einmal geschrieben.
Ja, und es ist ja spannend. Bei dir stehen ganz viele Schilder. Achtung, Staatsgrenze. Ja. Und wer hier kommt, wird mit Kaffee und Kuchen bestraft, belohnt. Ich weiß nicht mehr, kann es nicht mehr zitieren.
Ja. Wer absichtlich zuwiderhandelt, muss mit Kaffee und Kuchen rechnen.
Genau, so lautet es im Original. Und das ist ein wirklicher Hingucker. Es ist ein kleines Hexenhäuschen und gegenüber hast du jetzt eben diesen Holzstadel dazu bekommen, vor nicht allzu langer Zeit.
Ja, von meiner Nachbarin. Das ist mir eine sehr große Hilfe. Ich habe es jetzt wieder verändert und gemacht und getan. Und da möchte ich eben, eine Galerie kann ich nicht mehr öffnen, bin ja ab nächstes Jahr Kleingewerbetreibender. Möchte das auch klein in klein. Und das würde dann nennen mit Rad und Art. Ja, also das Fahrrad. Ja. Rad und Art oder irgend sowas Ähnliches. Okay. Oder Bicycle Art oder irgendwas. Und dieser Henning hat gesagt, du, ich organisiere diese Wunderreisen, das sind Fahrradreisen. Und ich mache da einen Katalog und dann nehme ich die mit rein.
Ah, das ist zauberhaft.
Da habe ich schon große Angst davor.
Okay.
Da habe ich schon große Angst davor.
Ganz Touristenströme kommen, oder? In Radlern.
Nein, ich habe ja das schon erlebt. Weißt
du? Ja.
Ich hatte da oben bei dieser Aktion hatte ich 518 Besucher. Da kamen Motorradgruppen.
Obwohl es so abgelegen ist, oder?
Ja. Ja. Also wenn ich jetzt wieder mit der Berufsvereinigung, die im Palais Thurn und Taxis die Ausstellung mache, da stehen 200 Künstler, jeder 3 Bilder aus. Das sind 600 Bilder. Und Besucher kommen im höchsten Fall 157 bis 200.
Krass.
Und da oben im Nirgendwo.
Ja, eben. Ja. Das sind ganz andere Dimensionen.
Ja.
Ja, aber das motiviert dann auch wieder, denke ich.
Ja, und es waren auch sehr viele Ausländer da, also Touristen, die gesagt haben, wir haben gerade unsere Wohnung eingerichtet, wir möchten gern was von ihnen, aber es darf halt nicht viel kosten. Mhm. Ja, mein Gott, ja.
Du hast mich auch inspiriert damals mit deiner Unwörtersammlung. Ja. Vielleicht noch ein Wort dazu, wie es dazu gekommen ist, weil das war auch ein Hingucker, wenn man da vorbeifährt. Ich musste dann immer vom Gasbremsen stehen bleiben und ich musste mir das durchlesen. Also ich konnte da nicht passieren.
Ja, das wurde oft fotografiert. Ja, ja. Mhm. Ja, aber jetzt sind die Bilder langsam ausgebleicht auf dem Haus und jetzt kommt das Schild draußen, außen drauf. Ach Haus, wie bist du grau mit mir geworden? Ja. Und ja, so wird es wohl sein.
Ja, aber ich würde sagen, du hast die ungewöhnlichste Hausfassade in ganz Österreich-Welt. Ja, hat sonst niemand.
Weiß ich glaube eher nicht. Aber wie gesagt, das ist alles, wie soll ich sagen, auch sehr einfach. Ja, also die hohe Kunst.
Aber du machst die Welt bunter.
Was?
Du machst die Welt bunter.
Ja,
das ist wichtig. Ja,
das machen viele. Heutzutage hat jeder seine Galerie in der Hosentasche, braucht er nur nachschauen, was er da fotografiert hat und so weiter. Und das ist auch gut. Ist auch gut.
Mhm. Du bist ja sehr lange ohne Handy, ohne Smartphone ausgekommen. Ja. Aber das ist nicht mehr so.
Na, du, das war ja toll. Mein Sohn hat im größten Flohmarkt, im Westen Österreichs, im größten Flohmarkt in Dornbirn zwei Bilder von mir entdeckt.
Okay.
Dann hat er mir per WhatsApp, die hat einmal die Bilder geschickt. Er hat kein Interesse, sie hatten ja zu viel. Meine Kinder haben zu viel davon. Ja. Und ich habe es dann vier Sammlern geschickt und einer hat sie dann aufgemacht. Die Bilder waren aus dem Jahr 1975, wunderbar gerahmt, aus einem Nachlass, also wirklich eines fürstlichen,
sehr guten Zustand.
Fürstlichen Nachlass. Die haben aufgepasst da drauf.
Okay.
Wunderbare Bilder.
Aber nicht Fürst von Liechtenstein.
Nein,
okay.
Aber der hat auch eines von mir, ja.
Okay,
der Fürst,
das wusste ich nicht.
Die Fürstin Hohenems, die sind seine Söhne, die haben auch Bilder von mir.
Also aber im Palast, okay.
Aber das ist alles Eitelkeit, alles Quatsch. Die Menschen selber waren unheimlich spannend. Aber ich muss dazu sagen.
Und jetzt zu den Flohmarktbildern, ja?
Zu den Flohmarktbildern.
Sind die wieder zu dir zurückgekommen?
Ich habe dann per WhatsApp diese Bilder wortwörtlich verschicken können an diese vier Sammler. Und einer ist dann auf den Flohmarkt gefahren und hat sie um 5 Euro pro Stück erworben.
Ja,
ist das nicht herrlich?
Wahnsinn, oder?
Ja. Ist doch super.
Schön.
Und er hat sie dann aufgehängt in seiner Sammlung und hat mir dann wiederum per WhatsApp die Fotos geschickt und hat mir dazu geschrieben, ich liebe sie. Und was will ich mehr?
Schön,
da ist
oder?
Mir jedes Medium-Spektakel kann nicht diese vielen, vielen Menschen ersetzen, mit denen ich glücklich war. Was haben wir gelacht?
Diesen
was haben wir entdeckt?
Momente.
Was haben wir Überraschungen erlebt? Ja?
Ja.
Unglaublich.
Vielleicht noch zu deinem Malen. Wann malst du bevorzugt? Gibt es da oder ist es toujours?
Naja, das ist toujours, ja. Also es ist jetzt ein bisschen weniger geworden, weil der Winter hat mich ein bisschen gebremst, weil ich ja immer draußen arbeite. Also in meinen Bildern ist meistens eine Fichtennadel drinnen. Ja, also
genau.
Die lasse ich drin, weil das hat keinen Sinn, da würde ich nicht fertig werden. Aber ich sage nur, ich habe eigentlich durch Schuhe gearbeitet, Kopfweh gab es nicht. Ja. Und auch keine Migräne, sondern ich habe gearbeitet. Punkt. Ich durfte es tun. Aber jetzt mache ich die kleineren Dinge, mache ich jetzt nicht im Bilderhaus, sondern zu Hause in Feldkirch in einer Wohnung. Das mache ich im Winter und im Sommer mache ich die größeren dann wieder draußen. Und das ist weniger geworden, weil ich habe nicht mehr die Kraft.
Aber so ein natürliches Tageslicht,
ja,
ist natürlich ganz anders.
Ja, vor allem der Wind pfeift um die Ohren. Ja, dann, wenn es regnet, unterm Vordach, arbeiten wir unterm Vordach. Man ärgert sich, wenn die Farbe nicht richtig ist und ach ja, ja, so ist es.
Aber so wie ich dich kenne, denke ich, wirst du bis zum letzten Atemzug malen und den Pinsel schwingen.
Ja, du wirst lachen. Bei dem Film da, den man da gemacht hat, da sage ich zum Schluss, ich werde die Panade malen, bis ich den Löffel abgebe, und das war falsch. Ich werde die Panade malen, bis ich den Pinsel abgebe. Das ist viel griffiger.
Ja, schon. Aber der Löffel ist ja bei dir auch dabei, wenn du malst.
Das sind ganz natürlich.
Skurrile Werkzeuge.
Ja.
Was fällt mir da ein? Also natürlich der Mixer und dann verschiedene Spachteln und Rollen und natürlich Löffel auch.
Ja, und da gibt's noch dieses Kopfmassagegerät. Wir nennen das den Eroskamm oder den Federkamm.
Ja, genau.
Wenn du mit dem über das Bild fährst, das sind so Stahl, so ganz elastische Federbeine, die der hat. Und unten ist eine Kugel dran. Und wenn du da über das Bild fährst, das kannst du nicht von Hand machen. Du veränderst das nur den Druck und die Richtung, aber das macht alles das Chaos. Und das Chaos ist die übergeordnete Ordnung, über der Malerei. Ja, aber das wissen wir ja aus der Chaosforschung. Die Chaos ist die Mandelbrotmenge, ja, das Apfelmännchen und so weiter, bla bla bla.
Ja. Ja. Lieber Matthias, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten über Kunst, Gott und die Welt. Es war mir eine besondere Freude. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und Kraft und dass du das, was du mit wirklich Herzblut, mit Leidenschaft machst, noch sehr, sehr lange machen kannst.
Mich freut es auch, dass du mich danach gefragt hast und dass wir schon so lange Freunde sind und uns immer wieder ausgetauscht haben über mannigfache Dinge. Ja. Also vielen Dank auch.
Alles Gute, danke.
Das war eine Folge von der Podcaster Bendy Jack. Das war eine Folge von der Podcaster Bendy Jack.